Dieser ganze Gottesdienst soll unter diesem Thema stehen des Lobes Gottes. Ich will den 146. Psalm jetzt euch vorlesen. Der hat 10 Verse und den wollen wir jetzt miteinander hören und lesen. Da heißt es: Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist. Der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht dem Bedrückten. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Ihr Lieben, heute in diesem Gottesdienst soll auch von der Predigt her das Lob Gottes in den Vordergrund stellen. Und die Annemarie hatte schon in den Eingangsworten eine wunderbare Grundlage gelegt für diese Predigt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, hier wird ein Loblied angestimmt. Dieser ganze Psalm ist ein Loblied. Und wir finden in den Psalmen eine Reihe von Gebeten, die eigentlich Loblieder darstellen. Und wenn man diesen Psalm so durchliest, dann merkt man, dass hier jemand diesen Psalm, dieses Loblied verfasst hat, jetzt nicht vielleicht unmittelbar unter dem Eindruck einer besonderen Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Also nicht so aktuell bezogen auf irgendetwas, wo er sagt, ja Herr, ich lobe und preise dich, weil du hast mich aus der Grube herausgezogen oder hast mich befreit und was auch immer, du hast ein Wunder an mir getan, sondern hier ist ein Loblied, das ganz unabhängig ist von der Situation, in dem sich gerade der Beter befindet. Es ist ein grundsätzliches Loblied. Es ist ein Loblied, das Gott ganz grundsätzlich preist und lobt als einer, der immer lobenswert ist. So wie die Annemarie schon am Anfang gesagt hat. In allen Situationen, nicht in den schönen nur, sondern in allen Situationen. Und dieses Loblied hier drückt das so in besonderer Weise aus, dass es hier darum geht, dass wir Gott sehen als einen, der ununterbrochen, ohne Ausnahme lobenswert ist. Das hat Folgen. Wenn das so ist, dann ist das eine ganz große Aufforderung und eine ganz große Ermutigung an uns, dass wir auch, ich sage es jetzt einmal so, ununterbrochen Gott loben. Das heißt, wir haben zu jeder Zeit unseres Lebens Grund, Gott zu loben, denn er ist lobenswert. Grundsätzlich. Und das ist eine große Herausforderung, der wir uns immer wieder neu stellen dürfen. Und heute ist einmal so ein Gottesdienst, wo wir uns dieser Frage auch wieder ganz neu stellen dürfen. in welcher grundsätzlichen Art und Weise wir in dem Lob Gottes beheimatet sind. Ihr Lieben, es geht darum, wie es auch in anderen Psalmen heißt, auch in dem Psalm 145, der unmittelbar vorhersteht, ich will den Herrn loben, sagt der Psalmist, täglich. Und täglich heißt dann eben auch nicht nur, na gut, einmal einen kurzen Gedanken am Tag an Gott, sondern was hier gemeint ist, ihr Lieben, lasst mich das so sagen, es ist so von entscheidender Bedeutung, dass unser ganzes Herz auf den Grundton des Lobens und Preisens abgestimmt ist. Dass so in unserem Herzen eine Quelle ist, aus der ununterbrochen Lob und Preis hervorquillt, wie ein Bach, wie ein Strom, der ununterbrochen fließt. Das ist eigentlich gemeint, ein fließendes Wasser. Der Lobpreis soll etwas sein, was so tief in unserem Herzen verwurzelt ist, eine Quelle in uns, aus der dieser Lobpreis ständig und ständig sprudelt. Und ihr Lieben, dazu müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir wissen das alle als Christen, dass in unserem Leben mit Jesus nichts automatisch funktioniert. Sondern es hat immer zu tun mit dem, was Gott uns anbietet und wofür wir eine Entscheidung treffen. Es ist immer mit unserer Entscheidung verbunden. Und so ist auch der Lobpreis, auch der ständige Lobpreis, verbunden mit einer Entscheidung. Und das wird ja auch hier ausgedrückt in dem Vers 2, wird ja das ausgedrückt als eine Entscheidung. Ich will den Herrn loben mein Leben lang. Das ist eine Entscheidung. Ich will. Das ist eine Willensentscheidung. Und das hören wir in den verschiedensten Psalmen immer und immer wieder, wo die Beter das zum Ausdruck bringen, ich habe mich dazu entschlossen. Es ist mein Wille. Und ich werde diesem Willen sozusagen auch durchführen in meinem Leben. Ich will den Herrn loben mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Also singen und spielen, solange ich bin. Ihr Lieben, das ist also sehr, sehr wichtig und das ist ein erster Punkt, den ich einfach uns vor Augen stellen möchte. Das Loben und Preisen ergibt sich nicht einfach von selbst. Es ergibt sich manchmal dadurch von selbst, wenn wir etwas Wunderbares gerade mit Gott erlebt haben. Dann fließt das so schnell aus uns heraus. Aber im normalen Alltag, wo nichts Außergewöhnliches geschieht oder sogar Dinge geschehen, die gar nicht so angenehm sind, da fließt das nicht von selbstständig. Das ist nichts Selbstständiges. Lobpreis ist nichts Selbstständiges. Ständliches. Und deswegen glaube ich, dass dieser Psalm eben, weil er auch so allgemein gefasst ist und jetzt nicht aufgrund einer besonderen Situation zustande kam, so wichtig für uns zu verstehen, dieser Psalm misst hier, es ist nicht klar, von wem es stammt, ob es vielleicht von David stammt, der war einer, der ständig, ich will den Herrn ständig loben. Das ist eine Entscheidung unseres Lebens. Ihr Lieben, das ist von allergrößter Bedeutung. Nun, die Grundlage dessen, dass Gott lobenswert ist, das hat zu tun damit von unser, das hängt zusammen mit unserer Gotteserkenntnis. Ihr Lieben, je tiefer wir Gott in unserem Leben erkannt haben und immer mehr erkennen, umso mehr finden wir ihn lobenswerter. Das heißt, die Grundlage für unseren Loben ist die Gotteserkenntnis. Erkenntnis, wer Jesus ist, wer Gott ist. Aus dem, das ist die Quelle, die Erkenntnis Gottes, aus der das Loben fließt. Dass wir die Einzigartigkeit Gottes erkennen. Dass wir die Unvergleichbarkeit Gottes erkennen. Dass wir die Größe Gottes erkennen. Zum Beispiel in Psalm 145, musst du jetzt nicht aufschlagen, 145 Vers 2 oder Vers 3, da heißt es, groß ist der Herr und sehr zu loben, Seine Größe ist unerforschlich. Seine Größe ist unerforschlich, ihr Lieben. Das heißt, je mehr wir hineindringen in die Erkenntnis Gottes, in seine Größe, umso mehr entdecken wir, da gibt's ja noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist unerforschlich. Jedes Mal, wenn wir etwas entdecken an ihm, dann merken wir, ja, da ist etwas sozusagen, was wir so noch nicht gesehen, aber ist noch tiefer. Die Fülle der Größe und des Reichtums, der in Gott ist, der ist so groß, der ist so unglaublich groß, dass es uns sozusagen in dieses Staunen hineinbringt von der Größe Gottes. Die Größe Gottes ist eine wichtige Quelle für unseren Lobpreis, dass wir ihn loben und dass wir ihn preisen. Ihr Lieben, das Loben Gottes, das Gotteslob hat einen enormen Stellenwert in unserem Leben. Das heißt, es soll so zu einem Grundton unseres Lebens werden, dass unser ganzes Herz eigentlich davon bestimmt ist. Alles, was wir denken, was wir tun, was wir handeln, wie wir beten, alles soll von diesem Grundton des Lobpreises, des Lobens Gottes bestimmt sein. Nun, ihr Lieben, man kann es auch einmal so sagen. Was ist das Gegenteil von Loben? Das Gegenteil von Loben ist Murren. Das Gegenteil von Loben ist Anklagen. Das Gegenteil von Loben ist Zweifeln. Das Gegenteil von Loben ist Unzufriedensein. Und ihr Lieben, wenn unser Herz, der Grundton unseres Herzens, das Murren ist, und ihr Lieben, ich sage ganz bewusst, unser natürlicher alter Mensch ist auf das Murren abgestellt. Das gehört zu unserem natürlichen Menschsein, ja? Nun, der ist gebrochen, der alte Mensch, er ist gestorben, aber wir müssen auch den neuen Menschen pflegen, der auf das Loben Gottes abgestimmt ist. Aber manchmal kommt das durch und in dem Moment, wo wir dem alten Mensch Raum geben, durch unsere Entscheidung, ist das Murren da. Also ich kenne keinen Menschen, der sich jemals schweren Herzens dazu entschlossen hat zu murren. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, ja? Sondern das fließt einfach so heraus, aus unserem alten Menschsein. Das ist eigentlich die natürliche Sache. Von unserem, so wie wir geboren sind, so wie wir uns vorfinden, das ist ein Teil unserer Sündhaftigkeit, dass wir murren, dass wir unzufrieden sind. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns einfach bewusst machen, was da geschieht, wenn wir murren. In welcher Form auch immer. Es gibt ein leises Murren, ein kaum hörbares und es gibt ein lautes Schreien. Die Unterschiedlichkeit im Grad ist jetzt hier nicht wichtig. Aber wenn wir murren, ihr Lieben, dann kommt das eigentlich aus dem Zweifel an der Größe Gottes. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Immer wenn wir murren, und ich meine jetzt natürlich murren gegen Gott, wir sind mit ihm unzufrieden, ja? Wenn wir mit Menschen unzufrieden sind, sind wir meistens auch mit ihm unzufrieden, ja? Also da kommt ein Zweifel daran immer wieder durch an der Größe Gottes. Es kommt ein Zweifel durch an der Güte Gottes. Es kommt ein Zweifel durch an der Barmherzigkeit Gottes. Es kommt ein Zweifel durch daran, dass Gott für uns sorgt, und zwar immer sorgt. Sonst hätten wir ja keinen Grund zu murren. Wenn wir wüssten, dass er gut ist, wenn wir wüssten, dass er barmherzig ist, wenn wir wüssten, dass er immer für uns sorgt, würden wir nie Grund haben zu murren. Aber es geschieht. Und deswegen braucht es eine Entscheidung, ihr Lieben. Wir müssen uns immer wieder für den neuen Menschen entscheiden. Der neue Mensch ist ein Geschenk, den können wir nicht machen. Wir können ihn annehmen. Aber jetzt müssen wir uns auch entscheiden, darin zu wandeln. Das ist unsere Aufgabe. Wir können ein Leben im Lobpreis führen, weil Gott uns ein neues Leben geschenkt hat, das grundsätzlich vom Lobpreis bestimmt ist. Und wenn wir uns dafür entscheiden, immer wieder neu, das ist eine Lebensentscheidung, die wir aber täglich sozusagen auch neu irgendwie durchführen müssen und aufnehmen müssen. Deswegen heißt es, ich will den Herrn loben täglich. Ich brauche täglich diese Entscheidung. Und immer wenn da ein murrendes Lied sozusagen anfängt in mir zu schwingen, dann kann ich eine Entscheidung treffen.
weil ich nicht mehr unter der Macht des alten Menschen bin. Der alte Mensch ist am Kreuz entmachtet. Das heißt, er ist gestorben. Er ist zwar noch da, aber er hat keine Macht mehr, solange wir ihm sie nicht geben. Wenn wir uns aber für den neuen Menschen entscheiden, der Gott gemacht hat, dann fängt es an, diesen Lobpreis in uns Gestalt zu gewinnen. Und ihr Lieben, das ist ein Thema, von dem ich glaube, dass es nicht hoch genug in unserem Leben geschätzt werden kann, für unseren Alltag. Das beginnt am Morgen, ganz am Morgen. Auch davon hat die Annemarie schon gesprochen bei ihren Eingangsworten. Es beginnt am Morgen. Die Entscheidung, auf welchen Grundton dieser Tag laufen soll. Auf den Grundton des Lobens und Preisens Gottes oder dass wir das Murren und das Klagen sozusagen durchbrechen lassen in unserem Herzen. Also das ist eine wichtige Sache, dass wir merken, das ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben und dass das Loben und das Preisen, das hilft uns dazu, dass wir Gott immer vor Augen haben als den, den er wirklich ist. Wisst ihr, das Murren, das ist immer bezogen auf die Situationen, auf die nicht guten Situationen, auf das Schwierige, auf die Not, auf die Krankheit, auf was auch immer. Daher kommt das Murren. Aber wenn wir loben, richten wir unseren Augen auf ihn. Wir sagen, du bist gut. Du machst keine Fehler. Du sorgst immer für mich. Deine Liebe ist unbezweifelbar. Und wenn ich das immer und immer wieder mich dazu entscheide, dann ist sozusagen immer Gott vor meinen Augen so, wie er wirklich ist. Das ist nicht ein Einreden, das ist nicht ein psychologisches Einreden, sondern wir sprechen etwas aus, was die Wahrheit ist. Und wir richten unser Augenmerk auf ihn und nicht auf das, was uns da auch immer wieder an Zweifeln durchbrechen könnte. Ihr Lieben, das Loben, darf ich es einmal so sagen, ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen für unser totales Vertrauen zu Gott. Man kann das im eigenen Leben daran auch ein wenig prüfen, wie sehr wir Gott vertrauen, in dem Sinne, wie stark unser Herz in dem Loben zu Hause ist, auch in den schwierigsten Situationen. Da zeigt sich, Vertrauen und Loben ist eine Einheit, ist wie eine Ehe. An dem kann man das erkennen. Ihr Lieben, und darum ist es so wichtig, dass wir sozusagen dieses Vertrauen, dass das Vertrauen zu Gott immer wieder dazu führt, dass wir ihn loben und preisen. Und umgekehrt, wenn wir ihn loben und preisen, dann wird das Vertrauen zu ihm geweckt. Das hat eine Wechselwirkung, weil das ist wie bei einer Ehe, da befruchtet man sich gegenseitig. So hat Loben und Vertrauen eine Wechselwirkung. Wenn wir Gott loben, dann steigt der Pegel des Vertrauens. Wenn wir ihm vertrauen, dann kommt mehr von diesem Lobpreis aus unserem Herzen heraus. Ihr Lieben, dass wir ihm unser ganzes Leben nicht nur anvertrauen, sondern dass wir auch sagen, Herr, ich vertraue dir vollkommen in jeder Situation meines Lebens. Ich vertraue dir, dass du ein guter Gott bist. Ich vertraue dir, dass du mich nicht im Stich lässt. Ich vertraue dir, dass du mich auf deinen Wegen führst. Ich vertraue dir, dass du mir aus dieser oder jener Situation hilfst. Ich vertraue dir, dass du immer die entscheidende Hilfe bist in meinem Leben. Die entscheidende Hilfe in meinem Leben. Und Leben, darum im Vers 3 fügt der Verfasser das ein. Er stellt diesen Zusammenhang her zwischen Loben und Preisen und Vertrauen. Und er sagt hier, vertraut nicht auf Edle. Nicht auf einen Menschensohn, also mit Menschensohn ist hier nicht Jesus gemeint, ja, das ist ein Hoheitstitel, aber hier ist es einfach, er ist halt ein Mensch, so wie wir, ja, auch die Edlen, Großen und so weiter, Fürsten, wie es in anderer Übersetzung heißt. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, der bei dem keine Hilfe ist. Dann heißt es, sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde, am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Ihr Lieben, Was der Verfasser deutlich machen will, und es wird auch in anderen Zusammenhang, ich werde das gleich vorlesen, dann noch einmal besser deutlich, was hier gemeint ist. Es geht hier darum sozusagen, inwieweit wir unser Vertrauen allein, das ist sozusagen der springende Punkt her, auf Menschen setzen. Und hier sind die Edlen gemeint, also das sind also Menschen, die Macht haben, die Einfluss haben, von denen man eben am ehesten menschlich gesehen Hilfe erwartet. Aber es ist zugleich auch ein Bild dafür, dass wir sagen können, okay, das ist ein Bild, dass wir oft sozusagen auf menschliche Hilfe uns stellen und unser ganzes Leben davon abhängig machen, auf menschliche Größe, auf menschliche Weisheit, auf menschliche Wissenschaft, auf menschliche Erkenntnis, auf menschliche Erfahrung, auf menschlichen Rat und was man auch immer sagen kann. Und das alles ist nicht von vornherein falsch. Nur der Psalmist will deutlich machen, es ist hier eine ganz wichtige Unterscheidung zu treffen, die auch für uns als Christen notwendig ist. Es gibt einen Unterschied zwischen menschlich und göttlich. Und es gibt einen Unterschied zwischen menschlicher Hilfe und göttlicher Hilfe. Das macht die menschliche Hilfe nicht schlecht. Es gibt hier nur eine andere Wertigkeit. Entscheidend ist, was hier gemeint ist, und in 145. Psalm, lese gleich noch ein paar Verse, wird auch noch einmal ausgedrückt, wo sozusagen der Psalmist sagt, schaut mal, wenn ihr euch auf Menschen verlässt, auf ihre Größe, auf ihre Weisheit und so weiter, dann verlässt ihr euch auf etwas Unsicheres, denn alles Menschliche ist irrtumsanfällig und vergänglich. Bei einem Menschen, sein Geist geht dahin, er kehrt wieder zur Erde zurück, es hat keine Ewigkeitswert. Es ist nicht alles schlecht, das ist gar keine Frage, und Gott benutzt ja auch Menschen, um Hilfe zu geben. Aber sich zu verlassen auf menschliche Hilfe, das würde dazu führen, dass wir sozusagen im Entscheidenden und im Tiefsten verlassen sind. Und es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott allein unsere Hilfe ist, dass er der Eigentliche ist, der unsere Hilfe sein kann. Und wenn du auf Vers 5 jetzt überwechselst, also auf die nächste Seite, wo dann der Psalmist sagt, glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, besteht. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir verstehen, jede Hilfe, die von Gott kommt, hat eine andere Qualität als die Hilfe, die von Menschen kommt. Und der Psalmist will aus dem Ausdruck bringen, verwechselt die Wertigkeit nicht. Denn auch Christen sind in der Gefahr, dass sie menschliche und göttliche Hilfe miteinander vertauschen. Auch Christen sind in der Gefahr, dass sie manchmal unter der Hand, ohne dass sie das merken, auf menschliche Hilfe, mit menschlicher Hilfe mehr rechnen als auf göttliche Hilfe. Man redet nicht umsonst von Halbgöttern. Die Ärzte sind ja schon fast wie Götter, ja? Also sie benehmen sich manchmal auch wie Götter, aber sie werden auch so oft gesehen, als wenn sie alles könnten. Das ist nur ein Beispiel, ja? Das heißt, da ist derartig eine Konzentration auch bei Christen oft auf menschliche Hilfe. So als ob das, was Menschen erfunden haben, was sie für Erfahrungen haben, was sie an Können entwickelt haben, was alles nicht schlecht ist, dass es höherwertig wäre als die Hilfe Gottes. Und ihr Lieben, das kann man dann selber an sich prüfen. Ihr Lieben, wenn man auf menschliche Hilfe gesetzt hat, in irgendeiner Weise, und man merkt, dass diese menschliche Hilfe nicht wirklich mehr weiterhilft. Wenn sie irgendwie zu Ende geht, dann merken wir, wenn wir ganz ehrlich sind, die Gefahr, dass unsere Hoffnung auf Hilfe insgesamt sinkt. Das würde aber nicht sein, wenn wir unsere Hilfe allein in Gott sehen. Versteht ihr? Wir merken, wie Hoffnungslosigkeit zunimmt, auch bei Christen, wenn menschliche Hilfe versagt. Das zeigt die Wertigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so subtil, das ist so ganz fein in uns drinnen, dass wir es gar nicht merken, was da passiert. Dass wir unsere eigentliche Hilfe, die Hilfe, die in die Tiefe geht, die göttliche Kraft freisetzt, dass wir mit dieser Hilfe gar nicht so sehr rechnen. Dass wir alles ausloten, was menschlich an Hilfe möglich ist. Und das ist auch nicht schlecht, versteht das nicht falsch. Nur es geht um Wertigkeiten. Man sieht dann, wie mit den menschlichen Unmöglichkeiten wir auch mehr und mehr in den Gedanken kommen, ja, das ist dann vielleicht auch für Gott unmöglich. Dann sinkt unsere Hoffnung und Hoffnungslosigkeit nimmt zu. Das kann jeder an sich selber prüfen, mehr oder weniger. Und das zeigt die Wertigkeit, um die es geht. Und das ist es, was hier der Psalmist sagt, glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. Glücklich ist der Mann zu preisen, der Mensch zu preisen. Das ist diese Ermutigung, ihr Lieben, dass wir unsere ganze Hoffnung auf den Herrn setzen. Und um das in unserem Herzen zu stärken, ist das Lob Gottes ein wunderbares Mittel dafür. Weil wir da, wo wir täglich von ganzem Herzen Gott loben und preisen, ihm immer ihn vor Augen haben und dadurch auch seine Möglichkeiten vor Augen haben und uns auf ihn konzentrieren und nicht dann unsere ganze Hoffnung immer nur auf Menschen setzen und wenn es dann nichts mehr geht, dann wenden wir uns auf Gott und dann haben wir schwierig, Gott zu vertrauen oft. Dann müssen wir uns durchringen. Weil dann schon sehr schwer ist in der Not. Aber ihr Lieben, das Loben und Preisen ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns auf ihn ausrichten. Und so wie der Psalmist das hier tut, das finde ich so wunderbar. Er sagt, der Gott, auf den ich meine ganze Hilfe und mein ganzes Vertrauen setze, ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird sich bewusst, ja, wenn dieser Gott meine Hilfe ist, der sogar Himmel und Erde macht, dem also gar nichts unmöglich ist, der sogar alles geschaffen hat, der alles unter seiner Kontrolle hat, wie sollte er nicht, dieser Gott, also der Blick auf ihn, der schafft in uns dieses Vertrauen, dass er allein unsere Hilfe ist, auch in ausweglosen Situationen, wie auch immer diese Hilfe dann ausschaut. Aber versteht ihr, wie wichtig das Loben ist? Das Lob Gottes, das uns ständig diesen Gott vor Augen hält. Wenn wir ihn ständig loben, auch dann, wenn wir nicht gerade jetzt in einer besonderen Situation sind, wo wir etwas Tolles erlebt haben, sondern grundsätzlich unseren Grundton auf unserem Herzen abstimmen auf das Lob, dann bleibt er immer als der Große, als der Einzigartige, als der, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was im Meer ist und so weiter, als denjenigen, dem wir uns völlig und immer wieder neu anvertrauen dürfen. Und das ist ein so wunderbares Geschenk, ihr Lieben. In dem Loben, da steht so viel drinnen, was sozusagen uns eine Hilfe sein muss. Und dann werden wir auch von diesen Gefahren befreit, die ständig und ständig in unserem Leben sind, wo wir murren anfangen, wo wir unzufrieden sind oder wo unser Hoffnungspegel sinkt. Ihr Lieben, wir dürfen sehr selbstkritisch sein. Wir sollen das auch immer sein. Selber auch sehen, aha, jetzt sind diese Gedanken in mir. Im Normalen, wenn man nicht über sich selber nachdenkt, schiebt man das weg und merkt das gar nicht. Aber wir sollten darauf achten, wie oft in unserem Leben dieses absolute Vertrauen auf die Hilfe Gottes eben nicht da ist oder zumindest ins Wanken gekommen ist. Wir leben nicht so, wie wenn wir sagen, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, wie es in einem Psalm heißt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und der Herr benutzt Menschen. Ihr habt das richtig verstanden, was ich jetzt meine, ja? Das ist nicht gegen menschliche Hilfe. Er benutzt Menschen, er benutzt Ärzte und. Das hat gar nichts mit dem zu tun. Es geht um eine Wertigkeit. Es geht darum, wo sind die Wurzeln dessen, wo wir unser Vertrauen sozusagen hinstellen in allen Situationen unseres Lebens. Und jetzt sehen wir, wie der Psalmist, das will ich jetzt nur kurz zusammenfassen, weil ich noch auf etwas anderes zu sprechen kommen möchte, wie er nun Beispiele nennt. Beispiele, ganz grundsätzliche Beispiele von dem, was Gott tut. Er lobt Gott, wegen seines Wesens, wegen seiner Einzigartigkeit, wegen seiner Größe. Aber er lobt natürlich auch Gott, was dieser Gott aus dieser Größe und Einzigartigkeit heraus tut. Das Lob ist bezogen auf ihn als Person, wer er ist. Da nehmen wir dann Anbetung noch tiefer. Und das, was er für uns getan hat, die Taten Gottes. Und er rühmt diese Taten. Er rühmt sie so grundsätzlich, dass er sagt, Gott ist immer so. Also er ist, so wie es zum Beispiel hier heißt, er nennt 8 Beispiele, sind hier aufgezählt. Ja. Das erste, was er sagt, er ist derjenige, in Vers 6 am Ende, drittletzte Zeile, er ist derjenige, der Treue hält auf ewig. Wow, was ist das für ein Satz? Den wir nicht einfach so schnell hinweglesen müssten, dürften. Wir könnten über jeden einzelnen Punkt von diesen 8 jetzt eine eigene Predigt machen. Oder eigene Gedanken uns machen. Ich will sie nur anführen, weil in jedem Satz steckt Unglaubliches drinnen, was der Psalmist erkannt hat. Dieser Gott, dem ich mein ganzes Vertrauen schenke, der meine ganze Hilfe ist, auf dem ich mein Fundament stelle, in jeder Situation, er ist es, der auf ewig Treue hält. Oh, das ist ein besonderer Satz, den liebe ich sehr. Und den brauchen wir in verschiedenen Situationen. Lassen wir es einfach jetzt einmal so stehen. Das zweite, er schafft Recht dem Bedrückten. Ihr Lieben, es ist so. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass es nicht so ist in der Realität, aber Gott ist es, der dem Bedrückten Recht schafft. Es ist nicht immer gleich sichtbar. Es wird vielleicht erst am Ende des Lebens in dem Gericht letztlich sichtbar, wie er dem Bedrückten zur Seite steht. Aber er tut es. 100%ig. Das ist Gott. Wir müssen auf ihn schauen und ihn loben in seinen Taten. Er gibt den Hungrigen Brot. Das ist eine Feststellung. Er gibt den Hungrigen Brot. Das nächste. Der Herr macht die Gefangenen frei. Wie wunderbar. Nächste Seite. Er öffnet den Blinden die Augen. Eine Feststellung. Dafür dürfen wir Gott preisen, immer. Er öffnet immer den Blinden die Augen. Das ist sozusagen etwas, was hier nicht als Möglichkeitsform dargestellt wird. Wenn jemand Offenbarung benötigt, dann öffnet er immer die Augen, dass wir sehen. Er richtet die Gebeugten auf. Nächstes. Er liebt die Gerechten. Nächstes. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf. Und jetzt könnte man diese Beispiele weiter fortsetzen. Das ist der Gott, den wir ständig rühmen und preisen dürfen in unserem Leben. Jeden Tag. Weil das tut er jeden Tag. Das tut er nicht hier und da. Das tut er nicht dem oder jenem und dem anderen nicht. Sondern allen, die sich auf ihn verlassen, tut er das. Und diese Unterscheidung macht jetzt der Psalmist, und darauf will ich euch auch aufmerksam machen. Es ist nämlich jetzt wie ein Einschub in diesem Psalm, der nächste Satz. Nämlich der nächste Satz heißt dann, aber, drittletzte Zeile, aber, jetzt kommt aber, also er tut das und das, und dann heißt es, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Sehr interessant. Ihr Lieben, es gibt eine Unterscheidung, die Gott trifft, in dem, wie er mit sozusagen seiner Größe und seiner Macht Menschen seine Hilfe anbietet. Das hat etwas zu tun mit der Reaktion der Menschen auf ihn. Versteht ihr, er ist nicht der, der einfach so wahllos alles das, was er an Hilfe anzubieten hat, über die Menschen hinweg streut. Sondern er bietet diese Hilfe an und das mit 100%iger Gewissheit denen, die ihn lieben. Das sind die Gerechten, ja. Also das ist ein alttestamentliches Wort für die Gläubigen, die an ihn glauben. Und dann sagt er, aber den Gottlosen krümmt er den Weg. Das ist ein wunderschönes Bild, das zum Ausdruck bringt. Der Weg, den Gott die Gläubigen führt, ist ein gerader Weg genau auf das Ziel zu, das Gott mit jedem festgelegt hat. Bei dem Gottlosen ist es so, dass weil sein Weg gekrümmt wird, kommt er von dem rechten Weg ab und geht am Ziel vorbei. Der Gottlose kommt nicht zum Ziel. Und wenn er noch so schön lebt und noch so gut ist und noch so, dem Gottlosen, der seine Hilfe nicht auf Gott setzt, der ihm nicht sein Leben anvertraut, das ist ein ernstes Wort, dem krümmt Gott seinen Weg, so dass er nicht zum Ziel kommt. Und wenn er nur einen Millimeter neben dem Ziel vorbeigeht, aber er ist vorbei. Das ist diese Krümmung des Weges gegenüber dem geraden Weg, der zum Ziel führt. Also er wird das Ziel in diesem Sinne nicht erreichen. Ihr Lieben, lasst mich jetzt zum Schluss noch Folgendes sagen, auch im Zusammenhang dann gleich mit dem letzten Satz hier noch. Wie können wir denn Gott loben und preisen? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich will drei wichtige Dinge sagen, wie das sozusagen auch ganz praktisch in unserem Leben umgesetzt werden kann und umgesetzt werden soll. Und zwar, das eine ist, dass wir verstehen, wir loben und wir preisen Gott dadurch, dass wir seine Taten anderen bekannt machen. Eine sehr wichtige Sache. Das Lob, das aus unserem Mund kommt, es ist nicht immer nur ein Lob, wo wir sagen, ich lobe dich, ich lobe dich, ich lobe dich, Gott, sondern das Lob Gottes wird groß, wenn wir Zeugnis geben von der Größe Gottes zu anderen Menschen. Vielleicht kannst du das jetzt noch kurz aufschlagen, einen Psalm vorher, den Psalm 145, die Vers von Vers 4 an. Der Psalm 145, der fängt genauso auch an. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen. Groß ist der Herr. Und so weiter. Und Vers 4 heißt es dann, ein Geschlecht wird dem anderen rühmen deine Werke. Ein Geschlecht wird dem anderen rühmen deine Werke. Deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät. Und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen, das ist mitteilen, von der Kraft deiner furchtbaren Taten, und deine Großtaten will ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Also was in der Erinnerung ist, wie Gott, was Gott getan hat, wird hervorkommen und ausgesprochen werden. Und deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Und jetzt Vers 11 noch, 11 und 12. Da heißt es, sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzumachen deine Machttaten und die prachtvollen Herrlichkeit deines Reiches. Ihr Lieben, das ist eine der Möglichkeiten, wie wir Gott loben und preisen. Das heißt, ihm die Ehre geben für alles, was er getan hat, indem wir es verkünden. Indem wir es nicht bei uns behalten, was Gott getan hat, was er in unserem Leben getan hat, was er im Leben meiner Frau, meiner Kinder getan hat, in meiner Familie, in der Gemeinde getan hat, was er im Leib Christi getan hat, was er in der Welt getan hat, ganz egal. Die großen Machttaten Gottes zu verkünden. Es sollte aus unserem Mund herausströmen, das Lob Gottes in der Form der Erzählung, des Berichtens, des Bezeugens, des Weitersagens. Das ist Lob Gottes. Und da sollten wir auch so bewusst, es geht nicht nur darum, dass wir andere sozusagen hier evangelisieren, sondern es geht darum, einfach das Lob Gottes Raum zu geben. Gott ist lobenswert Und deswegen drücken wir dieses Lob aus, indem wir anderen Menschen davon weiter sagen, was er getan hat. Das ist eine wichtige Sache. Das gehört zum Lob. Eine zweite Sache, wie das Lob ausgedrückt wird, ist nicht nur durch das Zeugnis, durch das mündlich gesprochene Zeugnis, das Mitanteil geben den anderen, wie groß Gott ist. Das zweite ist das, was am natürlichsten ist im Zusammenhang mit Lobpreis, das ist das Danken. Das Danken. Lob drückt sich aus im Danken. Wenn wir Gott ständig danken. Es gibt dieses Wort im Psalm 50, da heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Nehmen wir das mit. Dieses Wort ist wunderbar. Wer Dank opfert, also wer ständig, das ist ein Opfer, weil es etwas kostet. Dass wir nicht hier und da einmal sagen, ja danke und schön, wir vergessen alles, sondern dass wir uns Mühe machen, nachzudenken, worüber wir danken können und das auch ausdrücken. Nicht nur sagen, ja Gott weiß eh, wie dankbar ich bin in meinem Herzen, ja, sondern dass wir das auch uns die Mühe machen, ihm zu sagen, wie dankbar wir sind und damit geben wir ihm die Ehre und damit loben wir ihn, wenn wir ihm danken für die wunderbaren Dinge. Und ihr Lieben, die Annemarie hat das auch schon gesagt, ja, vielleicht schon heute früh schon 10 Gründe, dass man Gott danken könnte und ihn loben könnte. Genau das ist gemeint, ihr Lieben. Wie viele Dinge gibt es im Laufe eines Tages, wofür wir ihm danken können? Wenn wir nur nachdenken würden darüber und nicht alles selbstverständlich nehmen würden, hätten wir viele Punkte, die wir in Dank umsetzen können. Ihr Lieben, allein was Jesus für uns getan hat, ist es wert, dass wir jeden Tag ausführlich ihm danken, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, dass er uns Vergebung unserer Schuld gebracht hat und. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen ist im Psalm 103 es auch so formuliert, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das nicht vergessen heißt, ihm zu danken. Aber der Satz beginnt, lobe den Herrn, meine Seele, und danke ihm für das, was er getan hat. So könnte man das fortsetzen. Also das gehört zusammen. Loben und danken sind auch da eine ganz große Einheit. Darüber lässt sich viel sagen, will ich aber jetzt nicht weiter ausführen. Lass mich noch einen letzten Punkt nennen, wie wir loben und preisen können. Ich möchte das so formulieren. Es gibt ein Loben im Zusammenhang mit der Vergangenheit. Mit dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, und das nennen wir Danken. Es gibt aber ein Loben in die Zukunft, es gibt ein Loben im Vorhinein. Bevor Gott etwas getan hat. Das ist auch ein Lob. Und das nennen wir Proklamation. Gehst du noch einmal zurück auf Psalm 146, der letzte Vers, der Vers 10. Dieser Psalm, der ein Lobpreispsalm ist, was Gott alles getan hat und was er alles tut, auf die Vergangenheit bezogen, hier ist der letzte Satz eine Proklamation, die auch ein Lobpreis ist. Und der heißt, der Herr wird, das ist die Zukunft, regieren, und zwar von Geschlecht zu Geschlecht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine ganz wichtige Sache, ihr Lieben. Wir loben Gott nicht nur für das, was er getan hat, sondern wir loben Gott auch für das, was er tun wird. Das ist Lobpreis. Das gehört zum Lobpreis dazu, das sollten wir nie vergessen. Und diese Art des Lobpreisens nennen wir Proklamation. Das heißt, wir sprechen den erklärten Willen Gottes von dem, was er erklärt hat, was er tun will, was er erklärt hat, was er verheißen will, was er erklärt hat, was er versprochen hat, sein Wort, seine Wahrheit. Wir sprechen das aus und wir rufen es aus, damit es geschehen soll. Wir rufen die Herrschaft aus, dass diese Herrschaft durchbrechen wird in der Zukunft. Wir stellen uns auf das, was Gott gesagt hat, für die Zukunft. Wir nehmen es, stellen uns drauf und proklamieren es in die Zukunft hinein, dass es durchbricht. Und Gott ist so groß, dass er unsere Proklamation benutzt, damit es durchbricht. Es bricht nicht durch wegen meiner Proklamation, aber benutzt es. Ihr Lieben, denkt an das Vaterunser. Das Vaterunser hat auch Proklamationen. Zum Beispiel, dein Reich komme. Es heißt nicht, Herr, ich bitte dich, dass dein Reich kommt. Es heißt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das heißt, dein Reich wird kommen. Dein Reich wird geschehen. Das ist nicht nur eine Bitte, wo man nicht genau weiß, ob es durchbrechen wird oder nicht, wo es sozusagen Gott überlassen bleibt, sondern es ist der erklärte Wille Gottes, dass sein Reich durchbrechen soll und wird. Und deswegen können wir das proklamieren. Ihr Lieben, das Geheimnis der Proklamation, wenn ich das einmal so, oder die Sache des Proklamierens, des Deklarierens, des Ausrufens, das ist etwas, was wir viel mehr noch lernen dürfen. Viel noch mehr als ein Lobpreis Gottes, was er in der Zukunft tun wird. Denn wir setzen damit unser Vertrauen auf etwas, was Gott gesagt hat. Wir vertrauen, dass es in der Zukunft tun wird. Und zwar ganz genau tun wird, so wie er es verheißen hat. Und das sprechen wir jetzt aus. Das ist Proklamation. Es wird geschehen. Warum? Weil er es verheißen hat. Und in dem Sinne, ihr Lieben, bekommt die Proklamation den Charakter einer Weissagung. Loben und Preisen geschieht auch in der Form von Weissagung. Und das ist nicht nur etwas, was jetzt die Propheten können, weil sie gerade unmittelbar eine Offenbarung bekommen haben, sondern Weissagen können wir auch mit allem, was Gott uns erklärt hat, geschenkt hat, an einer Verheißung oder seinem geschriebenen Wort, wo drinnen steht, was er tun will. Und das dürfen wir wie eine Weissagung, eine Proklamation sagen, es soll geschehen. Nehmt das Beispiel vom Hesekiel. Der war zwar ein Prophet, aber hier wird das Ganze noch einmal deutlich. Wie Gott den Hesekiel, in Hesekiel 37 steht, das über das Feld mit den Totengebeinen führt. Ein Bild für das zerstörte Volk Israel, weit weg von seiner Heimat. Kein Leben mehr in ihm. Und da sagt Gott zum Hesekiel, weissage über diesen toten Gebeinen. Das ist Proklamation. Man kann es genauso sagen, Weissagung oder Proklamation. Weissage, dass diese Beine zusammenrücken und ein Leib werden. Also Gott hat seinen Willen erklärt. Das will ich tun. Und weil Gott seinen Willen erklärt hat, was er tun will, und das hat er ja auch in unserem Leben in vielfacher Weise getan, kann nun und soll nun der Hesekiel dieses Wort nehmen und über die toten Gebeine aussprechen. Ihr toten Gebeine, rückt zusammen. Ihr toten Gebeine, es soll das Leben Gottes in euch kommen. Das ist Proklamation. Das ist eine Weissagung aufgrund von einem Wort, das er bekommen hat. Und dann geht es weiter. Dann sagt Gott ihm, weissage noch einmal über diesen toten Gebeine. Nicht nur, dass sie zusammenkommen, sondern dass der Odem des Lebens in hineinkommt, dass sie lebendig werden, dass eine Nation draus wird. Und Hesekiel tut es. Er ergreift das Wort, das Gott gesagt hat, es soll geschehen. So hat Gott gesagt. Und er spricht es aus. In die Zukunft hinein. Im Vertrauen darauf, dass das, was Gott versprochen hat, auch eintreffen wird. Das ist Lob Gottes. Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Auch das, was hier eben am Ende steht, der Herr wird regieren. Das ist eine Zukunftsaussage. Das ist nicht ein Dank für die Vergangenheit, sondern er wird regieren und er wird seine Herrschaft durchbrechen. Und ihr Lieben, wenn wir das verstehen, das ist ein Lob Gottes, wenn wir sagen, ja Herr, wir vertrauen dir so sehr, dass wir auch glauben, dass du alles das, was du versprochen hast, tun wirst. Und deswegen müssen wir nicht nur bitten, Herr, tu das, Herr, bitte tu das, Herr, bitte tu das und lass das geschehen und das, sondern wir können proklamieren, sofern wir wissen, was Gott will. Wenn er über Wiener Neustadt angekündigt hat, eine Erweckung, dann können wir bitten darum, aber wir können auch proklamieren. Und wir sollten bei dem, was Gott verheißt hat, viel mehr proklamieren. Sagen, Herr, du hast gesagt. Und deswegen spreche ich aus. Erweckung soll geschehen. Deine Herrschaft soll durchbrechen über diese Stadt. Oder wenn er uns verheißen hat, dass Gott auch unter uns den Geist der Heilung ausgießen möchte. Das ist ein Zentrum von Heilung. Das hat er erklärt. Ich zweifle keinen Augenblick daran. Es ist noch nicht passiert, aber wir können das proklamieren in die Zukunft. Und ich lobe Gott damit, indem ich ihm sage, ich vertraue dir, dass zu deinem Zeitpunkt auf deine Art das durchbrechen wird. Deswegen proklamiere ich dein Wort, dass Heilung in dieser Gemeinde geschehen wird in einem Maße wie nie zuvor. Ihr Lieben, das ist in die Zukunft hinein, das Proklamieren. Und das können wir tun auf allen Ebenen. Das kann ich tun über mein eigenes Leben. Lobpreis, ich kann ihm auch preisen für das, was er mir versprochen hat, was er an mir tun wird. Und dann proklamiere ich Heilung über mein Leben. Dann proklamiere ich das oder jenes. Wir können proklamieren in das Leben unserer Kinder. Über dem Leben unserer Kinder, über dem Leben unseres Ehepartners, über dem Leben von verschiedenen Leuten, wenn uns Gott etwas offenbart hat. Wir können ja nicht unseren eigenen Willen proklamieren. Das ist ein Unsinn. Es geht nur dann, wenn wir wissen, was der Herr machen will. Aber er will auf jeden Fall seine Herrschaft in meine Familie hineinsenken. Deswegen kann ich, wenn ich auch nicht genau weiß, was Gott vorhat, sagen, Herr, ich proklamiere deine Herrschaft über meine Familie. Und ich glaube, dass du in meiner Familie durchbrechen wirst. Meinen Kindern, wenn sie vielleicht auf Abwägen sind oder was auch immer. Wir können proklamieren, wie gesagt, über die Gemeinde. Wir können auch proklamieren über unsere finanziellen Nöte. Wenn der Herr sagt, ich bin ein Gott, dem du vertrauen kannst, dass er dich versorgt. Und wenn das wahr ist, dann ist das auch für die Zukunft wahr. Dann kann ich das als eine Proklamation nehmen und sagen, Herr, ich proklamiere deinen Durchbruch in meiner finanziellen Not. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht durch wen, da benutzt er dann auch oft Menschen. Dann kann er auch Menschen manchmal irgendwie dazu bringen, dass sie dem einen oder anderen finanziell zur Hilfe stehen. Und es ist eine Hilfe Gottes, weil Gott es arrangiert hat. Es bricht durch. Ihr Lieben, dieses Proklamieren, das ist etwas ganz besonders Wertvolles im Zusammenhang mit Lobpreis. Ich will euch das nur so sagen, weil damit wir nicht Lobpreisen immer nur im Zusammenhang bringen mit Beten oder Singen, obwohl das Singen eine große Stellenwert hat. Es ist auch in diesem Psalm, wir wollen spielen dem Herrn, das heißt also mit Instrumenten und mit Singen. Das heißt, was wir hier tun an Lobpreis, diese halbe Stunde, ist enorm wichtig, weil sie uns nicht nur in dieser Zeit vor den Herrn bringt, sondern auch ermutigt. Das ist wie eine Motivation für unsere ganze Woche, dass wir in den Lobpreis weiterfließen. Das ist so, wie wenn die Batterien gefüllt werden irgendwie neu und wir ermutigt werden, auch in unserem Herzen zu preisen und zu loben und vielleicht auch zu singen und Lobpreislieder anzuhören, aber in unseren Grundton abzustimmen. Das hat auch mit Singen zu tun. Aber es hat sehr viel zu tun eben mit diesen anderen Dingen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und wir möchten von Herzen dem Herrn danken, dass er uns zu Menschen macht, die auf diesen Ton des Lobpreises abgestimmt sind. Amen. Ich möchte noch kurz beten und dann bitte ich noch unser Lobpreisteam, dass wir ein Loblied singen. Bevor wir dann noch ein paar kurze Ankündigungen haben. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt einfach von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der lobenswert ist. Herr, und wir möchten es nicht zulassen, dass der Feind uns immer stört darin, dass er uns irgendwie einflüstern möchte, dass du nicht immer lobenswert bist, dass du nicht immer gut bist, dass du uns manchmal im Stich lässt, dass du unsere Gebete oft nicht erhörst und was immer. Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, das in unserem Herzen diese Quelle ständig am Leben erhält, aus dem Lobpreis herausfließt aus unserem Leben. Diese Quelle, die darin besteht, dass wir von dir, Heiliger Geist, immer neu Erkenntnis bekommen, wer Gott ist, wer Jesus ist, wie lobenswert er ist. Herr, wir möchten eine lobpreisende Gemeinde sein, die aus dem Lobpreis heraus lebt. Wir möchten Menschen sein, die dessen Herzen abgestimmt sind auf diesen Lobpreis. In guten Zeiten und in schwierigen Zeiten soll das Lob immer da in unserem Herzen sein. So wie das bei Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi war. Als sie das Höchstmaß an Schlägen bekommen haben, zu Mitternacht heißt es, und sie erhoben ihre Stimme und lobten Gott. Herr, das können sie nicht von sich aus. Das ist, weil in ihnen eine Quelle war, die du angezündet hast, die du gespeist hast. Solche Menschen wollen wir werden. Und dafür danken wir dir. Amen.